Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft KMU. Montageanweisungen in Word, Screenshots aus dem CAD-System, ausgedruckt und laminiert am Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist vielen in produzierenden Betrieben bekannt und heute so ein bisschen Stand der Dinge. Dabei entscheidet genau das, wie gut nachher so eine Werkerführung funktioniert oder wie gut solche Arbeitsanweisungen sind darüber, vielleicht auch wie neue Mitarbeitenden sich einarbeiten, wie schnell die produktiv werden, ob das 1-2 Tage dauert oder eben 2-3 Wochen. Und was möglich wäre, wenn ihr diese Prozesse konsequent neu denkt und dann natürlich auch digitalisiert und was das auch vielleicht mit den Herstellungskosten von solchen Produkten, die also montiert werden müssen, macht, darüber spreche ich heute mit jemandem, der das von der Forschung bis jetzt heute in die Praxis einmal komplett durchexerziert hat und freue mich sehr über meinen Gast. Bei mir ist heute Dr. Alexander Neb. Er ist Co-Gründer und Geschäftsführer von der Assemblio GmbH. Schön, dass du heute da bist.
Vielen, vielen Dank.
Wie immer an der Stelle für euch kurz der Hinweis, schaut gerne mal bei YouTube vorbei, da haben wir unseren Podcast auch als Videos hochgeladen und freuen uns da auch, wenn ihr ein Abo an unserem oder für unseren Kanal da lasst. Du darfst dich gerne einmal vorstellen, Alexander, was genau hast du so getrieben in Forschung und Praxis, was macht Assemblio, gib uns da gerne mal einen kleinen Einblick.
Gerne, gerne. Tatsächlich begonnen hat es schon vor 12 Jahren, dass ich seit 12 Jahren an Arbeitsanweisungen arbeite, ist eigentlich verrückt.
Scheint ein Thema zu sein.
Es war ein Thema. Ich habe das damals in einem Praktikum kennenlernen dürfen, hier in Affalterbach bei Mercedes-AMG. Mhm. Montagepläne wurden erstellt mit einer Kamera, einer Word-Datei und wir haben ein Auto auseinandergebaut. Mhm. Dachte ich, das machen wir jetzt nicht wirklich, aber das war tatsächlich der erste Aufbauplan für ein Fahrzeug. Mhm. Später habe ich dann bei Recaro angefangen, Autositze. Ich wollte unbedingt in die Konstruktion, ich wollte dynamisches Arbeiten kennenlernen. Irgendwann brennt ein erstes Projekt, das hieß, du hast doch bei AMG gesehen, wie man das macht, mach das jetzt bei uns genauso. Mhm. Und da haben wir Screenshots gemacht, Screenshots, Word-Dateien, tagelang habe ich das Ganze angepasst. Als irgendwann mal ein Crash-Test schiefgelaufen ist und ich wusste, ich werde Donnerstag und Freitag nur neue Screenshots machen müssen, dachte mir, das kann doch nicht die Lösung sein. Ich habe mit Siemens telefoniert, mit SAP telefoniert. Ich habe keine Lösung finden können. Und irgendwann hat mein Chef gemeint, Alex, man merkt, du bist da sehr unruhig, du möchtest das optimieren. Wie wär's, wenn du nach Stuttgart ziehst, zu Fraunhofer, ans Fraunhofer IPA, dort promovierst, eine Lösung findest und wiederkommst? Und genau das habe ich dann gemacht, nur bin ich nicht wiedergekommen.
Ich wollte gerade sagen, der letzte Schritt hat gefehlt.
Ja, tatsächlich hat sich gezeigt, immer mehr haben sich gemeldet. Plötzlich hat sich da die Firma Porsche, die Firma Gessmann, die Diakonie bei uns gemeldet, weil sie alle die gleichen Themen hatten. In öffentlichen Forschungsprojekten, das waren tolle Partner. Wir haben angefangen zu forschen, Situationen zu untersuchen. Es hat sich gezeigt, die komplette Industrie hat genau das gleiche Thema. Mhm. Und das Ergebnis war, dass wir 2022 dann Assemblio gegründet haben. Vielleicht noch 1-2 Sätze dazu, was wir bei Assemblio machen. Wir helfen Unternehmen, Montagepläne zu erstellen, das heißt, die Montage zu planen. Mhm. Das bedeutet, in welcher Reihenfolge bauen wir etwas zusammen? Welche Betriebsmittel benutzen wir? Welches Werkzeug ist notwendig? Das bedeutet, von Schraube zu Schraube das komplette Produkt durchplanen. Das braucht man einmal, um herauszufinden, hat man Fehler gemacht? Ist das überhaupt montierbar? Mhm. Auf der anderen Seite brauche ich das natürlich auch für Testingprozesse, für das Prototyping und für den Shopfloor. Und wir helfen damit, dass wir CAD-Modelle einlesen, damit semiautomatisch Pläne erstellen und damit wirklich die kompletten PDF-Dateien, Werkerassistenzsysteme komplett automatisch für den Kunden ableiten. Ich meine, niemand mag es zu dokumentieren aus der eigenen Erfahrung.
Ich wollte gerade sagen, da kann ich wunderbar anknüpfen, weil normalerweise stelle ich meinen Gästen immer so eine persönliche Frage zum Einstieg. Für dich hatte ich mir tatsächlich überlegt, weil ich auf der Website gelesen habe, dass so der Grund war, sich dann auch mit Assemblio zu beschäftigen, der Spruch so, ich kündige. Also ich habe irgendwie keinen Bock mehr und irgendwie kann es ja nicht gewesen sein. Vielleicht magst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen. Also du hast es gerade schon grob beschrieben, so was ist passiert. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt reicht's mir. Also jetzt ist auch Forschung nicht mehr das, was ich brauche. Jetzt muss ich wirklich ein Unternehmen draus machen.
Vollkommen. Also das Ergebnis war, dass ein Projekt, ich nenne es mal das VW-Projekt, gut gelaufen ist, dass wir es noch retten konnten. Und dann war da ein sehr kritisches Projekt. Es hieß, Alex, du warst da sehr gut in dem kritischen Projekt. Jetzt kriegst du ein richtig kritisches.
Yay!
Dann war das ein BMW-Projekt, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und das Ergebnis war, wie gesagt, tagelang Screenshots gemacht. Und ich wusste, der Kunde kommt am Montag vorbei. Alles, was ich jetzt mache, wird am Montag wieder hinfällig sein. Mhm. Ich mache alles wieder von vorne. Ich habe mich natürlich geweigert. Ich wollte es dem Kunden auf die Art erzählen. Das heißt, nein, wir arbeiten das jetzt alles auf. Wir machen die Version 120, damit wir am Montag wieder von vorne beginnen und 121 beginnen. Dachte ich, das kann doch nicht die Wirklichkeit sein. Und dann hat man auch bei Fraunhofer diese Dynamik gemerkt, diese Aufbruchsstimmung. Das hat mich einfach angesteckt, dass ich gesagt habe, ich kündige. Ich habe mein Gehalt fast halbiert. Mhm. Das war hat schon wehgetan.
Status mal kurz bisschen eingeklickt.
Ja, direkt mal Lebensstandard wieder mal reduziert. Aber war super. Meine Frau selbst hat gesagt, wenn du es jetzt nicht machst, wirst du es auf dein Leben bereuen. Mhm. Und da war das einfach mein großer Traum, dort zu forschen, dort zu promovieren. Es war die genialste Zeit. Bis in die Nacht haben wir in den Laboren gearbeitet, an neuen Technologien gearbeitet. War eine der schönsten Zeiten für mich.
Sehr gut. Also nicht bereut, die Entscheidung damals.
Nein, absolut nicht.
Sehr gut. Dann lass uns gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Es geht ja so ein bisschen um das Thema Montageplanung, digitale Arbeitsanweisungen, auch nachher Werkerführung. Das sind ja so diese ganzen Themen. Und ich habe dann noch ein bisschen gegoogelt natürlich auch zu dem Thema und habe dann so einen Bericht gefunden, auch vom Fraunhofer IPA, wo drin stand, dass die Montageplanung bis zu 50% der Personalkosten und 20% der Gesamtherstellungskosten eines Produkts frisst.
Ja.
Das fand ich krass.
Das ist wirklich krass. Das bloße Zusammensetzen, das bloße Zusammenfügen von Bauteilen funktioniert nicht. Und auch damals mein naiver Gedanke, ja, das kann man mit Robotik lösen. Nein, kann man nicht. Mhm. Die Montage ist mitunter die Königsdisziplin in der Robotik, das heute nicht gelöst werden kann. Und das verursacht einfach diese gewaltigen Kosten.
Ja.
Und wir reden hier von dem Dilemma der Konstruktion. Umso später wir Fehler identifizieren, umso teurer werden diese. Mhm. Sprich, Fehler, die in der Montage auftauchen, sind exorbitant teuer oder nahezu nicht mehr auszugleichen. Ne?
Ja.
Und das führt zu genau diesen Zahlen.
Aber, also wenn ich das so höre und du gleichzeitig aber beschreibst, ja gut, aber in den meisten Unternehmen ist halt, wir machen Screenshots, wir haben irgendwie, wie gesagt, ausgedruckte Sachen, ein bisschen CAD vielleicht, irgendwas davon gescreenshottet und so weiter. Wie kann das sein, wenn man das heute weiß, also dass das die Zahlen sind, die dahinter stecken? Wie kann es sein, dass es trotzdem in den meisten Unternehmen eben so läuft, wie es läuft? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website elmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
Weil es vorher technologisch einfach nicht machbar war. Also man muss ja auch ganz realistisch sein. 2017 habe ich mit der Forschung angefangen, bin zu Fraunhofer gewechselt. Mhm. Da war CAD noch nicht mal der Standard. Mhm. Da hatten wir noch viele Partner, viele Kunden, die von Hand gezeichnet haben. Mhm. Das bedeutet, diese komplette Ausgangssituation aus CAD-Daten, Informationen weiterzuverwenden, war noch gar nicht gegeben. Dann die Handhabung großer, komplexer Prozesse. Darstellung von großen Modellen, riesige Stücklisten, Abgleich von Varianten. Da hat teilweise auch die Rechenleistung gefehlt. Diese großen CAD-Rechner waren damals noch wahnsinnig teuer. Mhm. Und dann kam natürlich der KI-Boom. Plötzlich neue Möglichkeiten.
23, ja.
Ja, neue Lösungsalternativen. Es ging los. Wir haben damals schon mit KI geforscht. Es war absehbar. Plötzlich haben sich diese Technologien für uns geöffnet. Die Rechenleistungen sind nach oben gegangen. Das war fantastisch. Auch Leistungen, was damals Chips und Grafikkarten erreichen konnten. Mhm. Und plötzlich... Die Ausgangsbasis war da. CAD hat sich durchgesetzt. Plötzlich hatte jeder Kunde CAD-Modelle, 3D-Modelle, die wir weiterverwenden konnten. Es gab keine Forschung. 3D-Modelle galten damals noch als dumm. Ich habe damals in der Publikation gezeigt, dass diese Modelle gar nicht so dumm sind. Mhm. Dass da viel mehr Info drin steckt. Also KI gebastelt. Wie machen wir Modelle in smart? Mhm. Und das war einfach der Startschuss. Daher, es war einfach nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Ich wollte gerade sagen, also aus deinem Frust raus sozusagen, also von der Praxis und dem Frust, der da entstanden ist, bei dir rechtzeitig sozusagen die Basis geschaffen worden durch deine Promotion und dann sozusagen der nächste Step kam dann durch die technologische Weiterentwicklung.
Vollkommen.
Kann man das so sagen. Okay. Was hält ein Unternehmen jetzt aber trotzdem davon ab zu sagen, dann fangen wir direkt jetzt heute an? Also was ist vielleicht so ein bisschen das Hemmnis auch?
Da gibt's
oder
gibt
es gar keine?
Schön,
aber du hast gerade schon gesagt, gibt viele.
Wenn wir mal zurückgehen, heute sind wir deutlich etablierter. Heute haben wir geniale Kunden, wir haben wundervolle Use Cases, wir haben wirklich wahnsinnige Ersparnisse. Mhm. Mit denen zu argumentieren ist mittlerweile, ich sag mal, jetzt nicht leicht, aber es ist absolut machbar. Mhm. Vor 2 Jahren, als wir noch sehr klein waren und noch ein 10-köpfiges Team war, hieß es, wollen wir einem jungen Unternehmen unsere CAD-Daten geben? Mhm. Trauen wir denen dazu? Was passiert, wenn die insolvent sind? Mhm. Das ist ein systemkritisches Produkt. Das bedeutet, wenn Assemblio ausfällt, haben wir keine Montagepläne. Mhm. Dann können wir nicht montieren. Dann gehen Informationen verloren. Dann gehen vielleicht Daten verloren. Gehen wir das Risiko ein?
Dann wie bist du damit umgegangen? Oder ihr?
Wir haben Kunden den Source Code versprochen. Wir haben gesagt, dann lasst uns zu einem Notar oder zu einer Bank gehen. Wir hinterlegen den Source Code. Mhm. Hat nicht immer funktioniert. Die Antwort war, Herr Neb, als ob wir Softwareentwickler hätten, die das verstehen.
Was soll ich mit dem Source Code? Ja, okay.
Genau. Dann waren Fragen, könnt ihr 3000 Mitarbeiter schulen? Da war auch die ehrliche Antwort, nein, wir sind zu acht. Wir können keine 3000 Mitarbeiter schulen. Und das waren die Hemmnisse, die wir zu Beginn hatten. Dann müssen wir auch sagen, wir haben ein komplettes 3D-Tool gebaut. Wir waren damals noch zu acht, neun, zehn. Das war noch zu viel. Wir mussten erst ein Team gründen. Wir haben Partner gefunden. Mittlerweile sind wir 30 Leute, haben ein etabliertes Team, die da auch zusammenarbeiten können. Aber es war die Größe, in die wir reinwachsen mussten, um auch diese Basis, um dieses Vertrauen zu schaffen. Heute fragt keiner mehr, ob Assembly morgen noch da sein wird. Es ist bekannt, der Erfolg spricht dafür. Es ist auch bekannt, dass wir es umsetzen können. Auch die Vorteile können wir nachweisen. Das heißt, es hat sich sehr, sehr stark gewandelt. Entsprechend, was hindert heute dran? Tatsächlich die Klassiker. Haben wir immer schon so gemacht? Haben wir noch nie so gemacht?
Also Mindset.
Mindset. Es ist tatsächlich sehr verrückt, gerade in mittelständischen Unternehmen. Heißt es einfach, Martin, du, ich weiß, du hast viel zu tun, du führst jetzt Assembly ein. Und darauf hat er keine Lust. Er möchte es gerne nutzen, er hätte gerne die Vorteile, aber ihm einfach eine IT-Integrationsaufgabe zu geben, ist oft unfair.
Ja, und vor allem soll er wahrscheinlich seinen normalen Alltag nebenher auch noch stemmen.
So ist es. Und das ist dann auch oft außerhalb der Comfortzone und das muss man natürlich überwinden und das ist gerade so das größte Hindernis.
Okay. Du hast jetzt gerade eben schon von Use Cases gesprochen. Das ist natürlich immer besonders spannend, weil man kann immer so sehr theoretisch sein und sagen, ja, das wird alles super und wenn man das hat, digitale Werkeanweisung ist alles besser. Aber so ein bisschen konkret zu sein, wie sieht denn eine moderne Werkeführung heute aus? Was bedeutet das überhaupt? Und was sind vielleicht, wie gesagt, auch ein, zwei Use Cases, die du uns mal erläutern könntest?
Ja, gerne. Also eins, das der allerersten damals war wirklich unser Tool, ist jetzt 2 Jahre her, war noch sehr eingeschränkt, da konnte noch nicht wahnsinnig viel und hat wirklich ein L1, also ein Vorstandsmitglied von einem 20.000-Personen-Unternehmen eingeladen und hat uns einfach eine Predigt gehalten, was noch im System fehlt und meinte, wissen Sie, warum ich weiter in Sie investiere? Normalerweise frage ich die Pläne an und bekomme die 4 Wochen später. Ich habe, vor ein paar Wochen war das, mein Team angefragt und die meinten, Chef, kriegst du heute Abend? Wie heute Abend. Wir haben Assembly und machen das in 3 Stunden. Und dann hat man angefangen, Montagepläne von 4 Wochen zu reduzieren auf 3 Stunden. Das war jetzt unser erstes prominentes Beispiel. Heute haben wir das bestätigt. Wir schaffen in der Regel immer über 90% Zeitersparnis, dass wir deutlich schneller sind. Ein weiteres Use Case ist nicht nur die Erstellung, sondern auch die Änderung. Ich hatte es mit dem Autositz erklärt. Zahlreiche Änderungen. Ich muss die Pläne immer wieder von neu machen. Excel-Tabellen und Word-Dateien aktualisieren sich nicht. Assembly auch schon. Man lädt eine neue CAD-Datei rein, eine KI rechnet das durch, findet Gemeinsamkeiten, findet Ähnlichkeiten, aktualisiert alle Modelle, alle Anweisungen komplett automatisch. Und mit einem weiteren Push landet es im Shopfloor, alles top aktuell zu jedem Zeitpunkt. Ja. Und ein dritter Meilenstein, den wir haben, eine Säule, ist die Onboarding-Zeit. Produkte werden immer komplexer, Varianten explodieren, und Mitarbeiter kommen auch nicht mehr hinterher. Ich habe mittlerweile die smartesten Monteure kennengelernt. In meinen Augen, ich nenne sie immer gerne die Supermonteure. Menschen mit einfach diesen Fähigkeiten, aber auch die kommen an die Grenzen mit Varianten. Gucken nach den Dokumenten, finden das nicht. Ja, was ist denn damit gemeint? Die wissen ganz genau, wie es geht. Die müssen nur wissen, was genau oder brauchen die 1,
was gemacht
2,
werden soll.
Ja, die 1, 2 Prozesse. Jetzt haben sie plötzlich ein Tablet zur Hand, gucken danach. Teilweise öffnen sie das Programm, scrollen zwischen 5000 Prozessen durch, gucken sich die 3 an, die sie brauchen und legen los. Aber einfach diese Onboarding, die Informationen bereitzustellen, eine Sicherheit zu geben, alle Infos da zu haben, das hat in manchen Firmen, die Namen darf ich jetzt nicht nennen, Onboarding-Zeit um 9 Wochen reduziert.
Das ist eine Ansage, ja.
Das war der Wahnsinn. Ich war einfach nur glücklich. Das ist die größte Bestätigung.
Absolut. Wenn es nachher funktioniert, das ist immer das Beste. Und das überzeugt nachher auch die Kunden, sag ich mal. Du hast jetzt gerade so schön einfach gesagt, ja, da schmeißt die CAD-Daten rein, KI macht irgendwas und dann habe ich schon alles. Was genau passiert da? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist die Voraussetzung dafür, dass das, was ich da reinschmeiße, auch funktioniert, dass die KI nachher auch was Sinnvolles ausspielen kann und so weiter, weil man sagt immer so schön Shit in, Shit out. Was ist die Basis dafür und was genau passiert?
Ja, wenn wir schon einen Montageplan erstellt haben, das heißt, die ganze Work Instruction, die ganze Arbeit ist erledigt, man hat schon Herzblut reingesteckt, sagen wir Version 1. Wie schon mit dem Autositz angedeutet, wir hatten am Ende 126 Versionen, 126 Änderungen, also 125 Änderungen. Wie das bei uns funktioniert, wir haben ein neues CAD-Modell oder das aus dem PLM-System gibt es einen Push, eine neue Variante, eine neue Version wurde angelegt und das System gleicht ab. Das bedeutet, es fängt an, alle Bauteile geometrisch abzugleichen. Nummer eins, geometrisch, das bedeutet, Geometrieähnlichkeiten werden erkannt. Es kann auch sein, dass, das hatten wir bei einem Cockpit, ein Lüftungsventil etwas verdreht ist, ein bisschen rotiert ist. Mhm. Die KI erkennt trotzdem, naja, du bist in einer etwas anderen Position, du bist das gleiche Bauteil. Mhm. Oder ein Bauteil wurde ausgetauscht, plötzlich hat ein Blech etwas andere Versteifungsrippen, aber die Logik dahinter ist immer noch die gleiche. Heißt, naja, du bist ein Blech, du verbindest Elemente, du siehst ein bisschen anders aus, du bist immer noch das Blech, du bist ähnlich. Mhm. Eine Schraube hat sich geändert, ein anderes Gewinde, ein anderer Kopf, jetzt ist sie 2 Millimeter weiter nach rechts gewandert. Die Logik wird erkannt, genauso wie wir Menschen Logik erkennen würden, und die KI adaptiert den kompletten Prozess. Mhm. Und wenn die KI etwas nicht finden kann, weil etwas komplett neu dazu gekommen ist, dann zeigt es den Menschen, hey, hier ist ein Highlight, 8 Bauteile sind neu, hier in Rot, bitte sag mir, wo du die haben möchtest. Mhm. Und wir machen Änderungen in 5 Minuten.
Ja, Wahnsinn. Was für eine Vorarbeit muss ich leisten, damit es nachher tatsächlich funktioniert? Also ich sage jetzt mal, du hast jetzt gerade noch PLM-System gesagt, wir haben schon das CAD-System, dann gibt es meistens noch ERP-Systeme. Also da gibt es ja auch eine Systemlandschaft, die schon existiert. Mhm. Bei den ganzen Firmen, das sind ja meistens auch, was du schon so ein bisschen genannt hast, sind das etablierte große Firmen, die Prozesse haben und die jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, ah, ja, stellen wir mal kurz alles um oder wie auch immer. Wie integriert sich das gut in so eine Systemlandschaft, die heute schon da ist. Mhm. Wie funktioniert das?
Wir haben tatsächlich einen Stufenplan für genau das. Das bedeutet, wir starten in der Regel mit einem Proof of Concept. Mhm. Das ist eine Standalone-Lösung. Das bedeutet, in der ersten Version lädt man manuell noch CAD-Dateien hoch. Heißt keine große Integration. Es ist sehr minimalinvasiv. Mhm. Es ist eine Änderung im Mindset.
Standalone sozusagen.
Vollkommen. Mhm. Einfach nur, um zu sehen, wie das System funktioniert. Und dann gibt es einen Output. Den Output kann eine Word-Datei sein, kann eine PDF-Datei, eine Videodatei oder der Smart View im Shopfloor sein. Mhm. Und das ist so das Übliche. Damit starten wir, plötzlich landen Informationen auf dem Shopfloor. Irgendwann merkt dann der Nutzer, hey, das ist klasse, das funktioniert super. Jetzt beginnen wir mit der Anbindung ins PLM-System. Heißt, ich lade keine Dateien manuell hoch. Ich kann jetzt plötzlich die Versionierung aus dem PLM nehmen. Die Modelle kommen aus dem PLM. Ich kann aus dem PLM pushen. Das heißt, auch eine Datenlücke, eine Lücke kann man nicht sagen. Aber plötzlich haben wir eine Brücke zwischen den 2 Systemen.
Das hat keine Inkonsistenzen entstehen.
Vollkommen, vollkommen. Mhm. Und eine einheitliche Versionierung, bin ich immer ein Fan von. Mhm. Dann in der nächsten Ausbaustufe geht es dann ins ERP-System oder auch ins MES beispielsweise. Mhm. Jetzt möchten wir Prüfschritte hinterlegen, wir möchten Aufträge erfassen, wir möchten Seriennummern abgleichen. Das bedeutet, plötzlich habe ich auch einen Bezug dazu. Mhm. Jetzt Prüfprotokolle, ich möchte messen, ich möchte Werte eintragen, ich möchte Kraftmomentensensoren anbieten, ich möchte Drehmomentsensoren anwenden. Mhm. Und das ist damit möglich. Und die vollste Ausbaustufe ist derzeit in Arbeit, da haben wir erste Kunden, ist dann auch noch, wir nennen es den Bookworm. Das bedeutet, wir haben auch eine KI, die komplett alle Systeme vernetzt. Jetzt ist es ersten Kunden möglich, und das ist jetzt aktuell live im Test, dass Kunden wirklich fragen, hey, ich habe hier eine Schraube, kannst du irgendwelche Informationen finden? Was ist die SAP-Positionsnummer zu allen Positionen?
Also, dass ich mit dem quasi sprechen kann, sozusagen mit dem System.
Vollkommen. Mhm. Und scrollt alles durch, haut alles, alle Informationen zusammen, finde mir alle MTM-Zeiten aus vergangenen Projekten und das Systemspuck aus. Finde mir Gemeinsamkeiten hierzu. Hey, ich habe hier ein Batteriesicherungsblech, nenn mir bitte mal die Kernkriterien, die ich für die Montage benötige. Mhm. Plötzlich wird das System sehr smart, ich kann automatisiert Inhalte ergänzen und ich habe Übersetzungsfunktionen dabei. Heißt, ich kann auch sagen, ich mache das jetzt mal alles auf Englisch, manches ist Deutsch, manches ist Englisch. Spuck's mir bitte mal auf Spanisch aus. Mhm. Alles automatisch. Gib bitte jedem Prozess einen Namen. Cluster mir meine Prozesse. Schreib noch, mach noch eine kurze Beschreibung zu jedem einzelnen Prozess, was der Mensch in Fleißarbeit machen würde. Mhm. Und plötzlich wird das System wahnsinnig intelligent und nimmt auch diese Arbeiten ab.
Wie kommt denn der Mensch mit der Geschwindigkeit zurecht, die da entsteht?
Tatsächlich sind die sehr, sehr happy. Als wir das damals einem Automobilunternehmen vorgestellt haben, das kam super an. Da haben wir erstmal eine Resonanz gemerkt, da ist was dahinter. Dann haben wir das auch ein paar anderen Unternehmen gezeigt, die waren außer sich. Antwort war, das ist ja genial, das ist ja das. Das sind die Fragen, die immer wieder auftauchen. Mhm. Kleinigkeiten waren das. Das mit dem Batteriesicherungsblech ist tatsächlich passiert. Mhm. Da hat ein Anwender danach gefragt, auf was es ankommt. Und die KI hat ausgespuckt, es ist wichtig, dass der Kontakt zum Schieberegler und Motor da ist. Also wissen Sie, wie lange mich das gebraucht hat, das rauszufinden? Mhm. Das System hat es einfach gewusst, hat das mit ausgespuckt.
Wie einfach gewusst? Wie muss ich mir das vorstellen? Also durch die Daten und die Konstruktion oder woher weiß das System?
Genau.
Das?
Mhm. Die KI hat Logikprinzipien zur Montage. Es gibt ja 26 Montagearten. Das heißt, die Logikprinzipien waren vorhanden. Mhm. Gleichzeitig weiß die KI aber auch aus dem unendlichen Wissen, was ein Batteriesicherungsblech machen soll. Mhm. Das kombiniert, hat einfach die Infos ausgespuckt und plötzlich war das sofort verfügbar.
Ja, witzig.
Auch die Fleißaufgaben, Texte schon. Niemand mag Texte schreiben. Plötzlich spuckt sie alles aus. Man kann, da haben die, wir haben das am Anfang noch nicht limitiert gehabt. Mhm. Und dann kamen Sachen raus wie, schreibe eine Montageanleitung im Stil von Goethes Faust. Ach ja, okay, das ist witzig, das müssen wir jetzt mal beschränken.
Kann man machen, muss man aber vielleicht nicht.
Ja.
Okay, verstehe. Das hört sich alles extrem gut an. Gibt es irgendwelche Haken? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das wäre cool, das funktioniert vielleicht noch nicht ganz so rund, einfach nur damit wir da klar sind und fair sind?
Es muss integriert werden. Mhm. Es muss gemacht werden. Das ist eine KI-Lösung, die nicht Plug-and-Play funktioniert. Mhm. Und das ist wirklich ein Gedanke. Ein Kunde kommt zu uns, genial, wir setzen es ein und morgen läuft das.
Morgen geht's los, ja.
Nee, da ist schon noch ein bisschen was dahinter. Wir müssen einen Test auf so ein Proof of Concept. Mhm. Wir starten das jetzt gemeinsam. Ihr gebt uns mal eure Daten. Wir analysieren die Daten, die Struktur.
Datenqualität erstmal.
Datenqualität. Wo sind denn eure Informationen?
Und dann im Kopf der ältesten Mitarbeitenden oder der längsten Mitarbeitenden.
Dann kommen Sachen raus wie, ja, wir verwalten im PLM eigentlich keine Varianten, wir haben die teilweise in einer anderen Tabelle und die SAP-Positionsnummern finden sich in der Excel-Tabelle, die wurden einmal von SAP abgeleitet. Okay, das ist, führt zu einem anderen Denken, das muss beachtet werden. Oder was hatten wir als Use Case im SAP selbst? Haben Informationen gefehlt oder da waren zum Beispiel die ganzen Informationen zu MBOM an einer anderen Stelle hinterlegt. Mhm. Das muss natürlich alles untersucht werden.
Also das Matching sozusagen, wo kommt welche Informationen her, dass die Felder nachher zusammenpassen.
So ist es, so ist es. Und dann ist es eben nicht PLM, Assembly, ERP, dann war das PLM, ERP, Assembly, zurück ERP. Mhm. Aber diese Logiken müssen wir untersuchen und das braucht ein bisschen Zeit. Wir schauen uns das an und dann können wir das Ganze integrieren. Mhm. Ich sag's auch, es ist keine Plug-and-Play-Lösung. Es ist machbar, aber wir brauchen dafür auch ein bisschen Zeit.
Bisschen Zeit? Kannst du das mal in einen Horizont fassen? Also wenn ich jetzt heute bei euch anrufe, ich bin ein mittelständisches Produktionsunternehmen, jetzt vielleicht nicht das ganz große, aber sagen wir mal, ich habe, was sind für euch wichtige Kennzahlen?
Also wenn man zum Beispiel einfach den Bookworm nutzen möchte, dass die Systeme integriert sind, das schaffen wir innerhalb von 6 Monaten. Mhm. Wenn das heißt, nein, ich will diese smarte KI, mit der ich chatten kann, bei der ich wirklich alle Infos abgreifen kann, vor- und zurückspielen kann, dann brauchen wir schon ein Jahr dafür. Mhm. Und da haben wir leider auch oft in der Vergangenheit etwas gehört wie, ja, Assembly, ihr macht uns das jetzt mal alles umsonst, ihr solltet echt froh sein, mit uns zu arbeiten, das öffnet euch so viele Türen. Mhm. Schön und gut, aber ich kann nicht 2, 3 Mitarbeiter ein Jahr lang kostenfrei hinsetzen. Ja. Das geht leider auch nicht.
Die wollen auch was verdienen, ja.
So ist es. Mhm. Bei einem SAP oder bei einem Siemens würde das nicht gefragt werden. Mhm. Das wird aber leider bei Startups sehr häufig gefragt.
Ja, klar. Die sollen dankbar für die Erfahrung sein, sozusagen.
Genau. Ja.
Okay, aber das habt ihr dann auch verargumentiert bekommen quasi.
Dann wird es halt auch beendet. Ich bin ehrlich, wir sind gerade in der Position, dass wir uns das auch ein Stück weit aussuchen dürfen.
Mhm. Mit wem ihr arbeitet quasi.
Genau.
Okay. Wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen auf den Business Case gehen und mal so überlegen, also wir haben ja auch hier Zuhörerinnen und Zuhörer, die da vielleicht auch Entscheider sind an der einen oder anderen Stelle in Unternehmen. Was würdest du sagen, es sind so die besten Argumente, wenn ich vor meiner Geschäftsführung auch so eine Lösung rechtfertigen muss. Weil wie du sagst, ihr arbeitet auch nicht für Umme. Ihr möchtet auch was verdienen. Und gleichzeitig muss ja irgendwie Kosten-Nutzen nachher auch in einem Verhältnis stehen. Das, die 3 Buchstaben ROI sind für alle natürlich auch relevant. Wo sagst du, sind die stärksten Argumente für so eine digitale Montageanweisung? Ist das irgendwie Kosten, Qualität oder gibt es noch was anderes, dass du sagst, hey, das rechnet sich innerhalb von im ersten halben Jahr oder es rechnet sich innerhalb der ersten 3 Jahre oder geht es vielleicht nachher gar nicht so sehr um das, was es nachher an Investment ist, sondern es geht vielleicht um die Ersparnis. Was sind so die Kriterien, mit denen ich am besten überzeugen kann?
Ja, das sind wirklich wichtige Fragen. Tatsächlich haben wir genau dafür einen kleinen Katalog. Mhm. Wir sagen, jeder Kunde muss 3 Kriterien erfüllen. Zeit, Kosten und Qualität. Mhm. Das bedeutet die Zeit, Time to Market. Gibt es kritische Prozesse? Das bedeutet, Pläne werden nicht schnell genug erstellt. Passiert das regelmäßig, dass Pläne nicht überarbeitet werden, weil ein Zeitdruck da ist, dann lohnt sich also an der Stelle schon mal.
Ja.
Qualität. Kommt es zu Fehlern in der Montage? Nimmt die Qualität ab? Wissen die Leute manchmal nicht weiter, wie es funktioniert? Gerade in der Onboarding-Zeit gibt es hier Qualitätsprobleme? Das 2. Kriterium. Und dann natürlich die Kosten. Zeit ist Geld an der Stelle. Wir machen gemeinsam einen sogenannten Proof of Value, POV, gemeinsam. Mhm. Wir sperren uns ein, arbeiten ein komplettes Konzept aus. Das bedeutet, die Anwender sitzen bei uns im Büro, wir haben einen Schulungsraum. Und wenn es sein muss, 8 Stunden planen wir es durch. Und dann können wir sagen, das hat jetzt 6 Stunden in der Planung gebraucht. Mhm. Wir haben dafür 2 Wochen gebraucht. Jetzt können wir damit einen Use Case, also ein ROI ausrechnen. Und wenn alle 3 Kriterien erfüllt sind, Zeit, Kosten, Qualität, dann sagen wir, dann lohnt es sich für euch. Und das richtet sich auch nach unserem Pricing. Unser Pricing ist nutzerorientiert. Das bedeutet, ein ROI muss immer da sein. Üblicherweise 3-5x soll erreicht werden. Assembly muss sich im ersten Jahr amortisieren. Mhm. Und das ist das ganz klare Werteversprechen, das wir an der Stelle haben.
Mhm. Wenn du jetzt so 10 Jahre in die Zukunft guckst, oder von mir aus auch 5, aber sagen wir mal 10, wie sieht der Arbeitsplatz von so einem Monteur in Zukunft aus und wie verändern sich dann vielleicht auch die Rollen des Teams da drumherum?
Ja, da kann ich gern von unserer Vision 2030 sprechen. Tatsächlich ist die Vision dahin, Ingenieure sind fantastisch, die konstruieren ein Produkt, haben beispielsweise neues Element geschaffen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Mittelkonsole, eine neue Mittelkonsole entwickelt. Mhm. Jetzt wissen die noch nicht, wie das montiert wird. Die MTM-Zeiten sind noch nicht da, die Montage wurde noch nicht geprüft. Wir sind noch ganz am Anfang. Heißt, man schmeißt das neue Modell in Assembly. Assembly kennt aus Bestandsprojekten, wie es gemacht wird, kennt die Best Practices und wird einen ersten Vorschlag machen. Hier mein Vorschlag, wie montiert werden kann. Mhm. Auf Basis von dem und dem. Und jetzt kann der Mensch wirklich interaktiv damit arbeiten. Wir müssten hier den Prozess einmal, die Lüftungsventile müssten anders gesetzt werden oder was auch immer.
Mhm. Das heißt, hinterfragen muss man es schon noch.
Ja, durchaus. Es ist ja ein komplett neues Produkt. Mhm. Das heißt, man arbeitet nicht mehr Greenfield auf der grünen Wiese, sondern man kriegt einen ersten Vorschlag. Aber alles komplett automatisiert. Anbindung an MTM-Datenbanken. Das bedeutet, das System spuckt aus. Nach meiner Kalkulation sind das die Montagezeiten. Mensch, hier hast du schon erst einen Einblick. Mhm. Wenn das passt, Freigabeprozesse, soll das an den Shopfloor. Wie binde ich das Ganze an, dass die Austaktung stattfinden kann? An die richtigen Stationen, an die richtigen Werke. Die M-Bomb soll natürlich automatisch ins System übertragen werden. Es soll automatisch Qualitätskriterien definiert werden, abgefragt werden. Eine Plug-and-Play-Anbindung an Drehmoment-Sensor und so weiter. Das heißt, alles soll mitgetragen werden. Wir sagen, es ist ein System in der Mitte, das immer wieder aktuell gehalten wird. Ändert sich das CAD-Modell, aktualisiert sich alles mit, aktualisiert sich das ERP-System mit. Und alles bleibt aktuell.
Und das, würdest du sagen, ist dann nachher auch das wieder, also das, verstehe erstmal, was die Grundidee ist, was hat es nachher mit dem Werker zu tun? Also ja, der hat immer die aktuellsten Informationen, aber was verändert sich dann vielleicht für ihn in seiner Arbeitsweise?
Für den Werker gibt es tatsächlich 3 Ausbaustufen. Das hängt, wir haben gelernt, es gibt nicht diesen einen Werker, es gibt 3 Kriterien. Mhm. Auf der einen Seite, ich nenne es mal die größte Hürde ist Leute, die sich leider nicht auskennen. Ich habe schon gehört, dass das Firmen keine Mitarbeiter hatten und dann hieß
Fachkräftemangel.
Und dann hat uns, das haben uns schon 2 Firmen erzählt, dann sind die einfach in Metzgereien, Bäckereien gefahren und haben die Leute dort abgeworben. Hieß, im nächsten Monat standen die bei uns am Band. Mhm. Das heißt, passiert. Plötzlich haben die eine Werkeassistenzführung, eine Sicherheit. Mhm. Ein System, das zeigt, wie es funktioniert. Mach dir keine Sorgen. Hier ist alles in 3D. Hier ist alles visualisiert. Mhm. Ich zeige dir genau, wie es geht. Mhm. Heißt, das Onboarding, Schritt für Schritt lernen die Leute, wie das Ganze funktioniert.
Also ich kann den Fachkräftemangel ein Stück weit kompensieren.
Korrekt. Mhm. Oder was oft genannt wird, manchmal vergessen die Mitarbeiter eine Klebstofftube zu öffnen und dann ist ja der Hinweis da. Wir haben gelernt, das gibt den Menschen Sicherheit. Die wissen das, aber das gibt gerade unerfahrenen Leuten Sicherheit.
Ja, oder wenn man mal einen schlechten Tag hat.
So ist es. Oder verkatert ist. Auch das war schon mal ein Use Case bei uns.
Okay, wow.
6 Monate später kann die Person damit umgehen. Dann braucht die Person nicht mehr alles. Mhm. Dann guckt man sich nur noch die Prozesse an, die relevant sind. Dann prüft man nur noch Qualitätsschritte.
Führt das nicht auch dazu, dass die Leute ein bisschen das Hirn ausschalten? Was vielleicht manchmal schon schön wäre, wenn sie es...
Teils, ja. Leider ist das einer der Effekte. Mhm. Aber in der Regel, wenn die Leute 8 Stunden am Tag die gleiche Arbeit machen, dann ist die Routine irgendwann da. Mhm. Dann haben wir weniger das Problem, weil die es dann einfach drin haben. Aber ja, es gibt tatsächlich Tätigkeiten, bei denen die Leute wirklich nur noch im System sind. Wie gesagt, der kleinsten Ausbaustufe. Das ist aber auch dem Fachkräftemangel stark geschuldet. Gerade in ausländischen Werken haben wir sowas auch schon einige Male gehört. Aber da ist es auch gefordert von den Firmen, klickt euch bitte durch, damit keine Fehler passieren.
Ich wollte jetzt gerade sagen, was ist denn nachher der Umgang damit? Also einmal bei manchen sagt man vielleicht, ja, besser das, damit kein Fehler passiert. Aber habt ihr da Ideen oder Ansätze dazu, wie man das vermeiden kann? Ja,
das große Ziel ist wirklich das Lernen. Mhm. Immer wieder durchmachen, man guckt sich die Anleitung immer wieder an. Oder nehmen wir mal als IKEA als Vergleich. Am Anfang kann es sehr kompliziert sein, einen großen Schrank aufzubauen. Wenn man das aber 12, 13, 14 Mal gemacht hat, dann guckt man sich nur noch die einzelnen Prozesse an, dann nur noch die Prüfschritte. Und wenn man das Ding dann 150 Mal zusammengebaut hat, okay, dann können es die Leute. Das bedeutet, auch das Training geht weiter. Wir bilden damit die Menschen aus. Mhm. Dann kommt der nächste Schrank, im übertragenen Sinne, das nächste Produkt. Man lernt die Portfolios kennen und plötzlich bilden sich die Leute aus und werden dann auch selbst zum Experten. Mhm. Und auch ein ganz großes Ziel in den Unternehmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Du hattest vorhin von 3 Prozessen gesprochen, also einmal dieses neue Werker kommen dazu, man kann sich schneller onboarden und so weiter. Was gibt es noch für Prozesse?
Das zweite ist dann die Qualität zu erfassen. Das bedeutet, ein Drehmomentsensor gibt zurück, 2 Newtonmeter wurden erreicht. Das ist gerade in der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Defense oder Automotive sehr wichtig. Ich nenne es auch gerne die Cover-My-Ass-Mentalität. Wir haben die Schraube mit dem richtigen Drehmoment um 6.36 Uhr im Werk Pilsen mit dem und dem Mitarbeiter angezogen. Wir waren es nicht.
Mhm. Daran lag es nicht.
Das kommt sehr, sehr häufig. Das bedeutet, auch sowas wird erfasst. Oder der Mensch muss dann ein Foto machen bei der Montage. Das geht auch über unser Tablet beispielsweise. Oder einen Messwert eintragen. Mhm. Oder bestätigen, wurde wirklich die Linse gesäubert. Mhm. Weil das einfach ein kritischer Prozess ist, dass dann auch ein Okay dran ist. Mhm. Und das ist die zweite Ausbaustufe. Und die dritte Ausbaustufe, die findet sich gerade, das ist wirklich das Werker-Informationssystem. Mhm. Plötzlich auf einem Tablet alle Informationen. Man kann Mitarbeiter flexibel einsetzen, Servicepersonal, Wartung. Wir hatten es bei einem Kunden, da hieß es, wir verproben das im Shopfloor. 3 Monate später kommen wir wieder. Wie ist es gelaufen? Wir haben es nie in den Shopfloor gebracht. Warum? Mhm. Unser Sales benutzt das. Warum? Weil die es klasse finden, mit dem Tablet beim Kunden vor Ort und denen zu zeigen, wie es funktioniert und umgesetzt werden kann, auch ein toller Use Case. Und das ist dann kein Assistent, es ist ein Informationssystem. Eine Sicherheit vor Ort für Onboarding, um Aufträge zu erstellen, Angebote zu erstellen. Das bedeutet auch die Informationssicherheit den Menschen zu jedem Zeitpunkt zu geben.
Okay, aber das heißt, ich habe ja nach so in 10 Jahren gefragt, hört sich jetzt eher so an, als ob ihr das so in den nächsten Monaten umsetzt wahrscheinlich oder eben vieles davon auch schon umgesetzt ist. Habt ihr noch so eine ganz, ganz langfristige Vision oder einen ganz, ganz langfristigen Use Case, wo ihr sagt, ja, kommen wir bestimmt irgendwann hin, vielleicht sind die technischen Spezifikationen dafür aktuell noch nicht möglich, muss sich vielleicht die Rechenleistung noch verbessern oder KI noch besser werden? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das sehe ich noch?
Vollkommen. Also wo es hin soll, ist, dass gar kein Mensch dann damit arbeitet. Das bedeutet, die KI gibt ein direktes Muster vor. Mhm. Ich habe ein neues Produkt, das ich noch nie gesehen habe und die KI weiß, wie montiert wird. Dass wir diesen super Monteuren schaffen, diesen super Arbeitsvorbereiter. Plötzlich ist bekannt, das ist eine Reihenfolge, so kann das umgesetzt werden. Einfach für die Qualität. Die Konstrukteur,
und wer montiert dann?
Montieren tut es jemand anders, aber vorher muss es erst geplant werden, ob es montierbar ist. Haben wir das richtige Produkt gebaut? Ist das Ganze montierbar? Haben wir
also
Fehler gemacht?
Diese Arbeitsvorbereitung sozusagen, dass die dann nicht mehr von Menschen gemacht werden muss.
Dass die nicht mehr von Menschen gemacht werden muss. Es hat sich auch gezeigt, dass viele Menschen die Arbeit nicht mögen. Mhm. Oft, ich kann das ja von mir berichten, ich war in der Konstruktion, ich habe keine Lust, Screenshots zu machen. Jetzt habe ich konstruiert, sage, okay, jetzt suche ich Fehler. Jetzt gehe ich Schritt für Schritt jede Schraube durch. Es wäre schöner, wenn mir das System einfach sagt, Alex, du hast was übersehen. Alex, da sind Überschneidungen. Alex, pass mal damit. Alex, ich glaube nicht, dass die Schraube ordentlich ausgelegt ist. Mhm. Vielleicht schaust du die nochmal an. Das wäre mir deutlich lieber gewesen, das deutlich smarter an der Stelle zu haben. Mhm. In der kompletten Arbeitsvorbereitung. Im Shopfloor wird es tatsächlich ähnlich so bleiben, wobei auch die Robotik Einzug hat. Wir haben auch Anfragen bekommen von Deutschlands größten Robotikunternehmen und einem amerikanischen Robotikkonzern, kann man nicht sagen, also einem der größten Unternehmen der Erde, die in Robotik investiert hat. Und die sagen, eigentlich möchten wir eure Daten, damit Roboter wissen, wie montiert werden kann.
Die wollen euren Source Code, oder?
Eine der Firmen wollte auch bei uns investieren, mit der großen Absicht, nee, Assembly, wir wollen Zugriff, wir wollen nicht, dass ihr sofort mit der Robotik beginnt, aber wir wollen, dass es fest in der Roadmap drin ist. Da haben wir gesagt, das ist etwas zu kritisch für uns, da wollen wir nicht rein. Weiterhin ist dieses Unternehmen in chinesischer Hand und da hatten wir auch alle kein gutes Gefühl, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt erstmal nicht, gehen da an der Stelle nicht weiter. Aber natürlich wird es auch in die Robotik gehen. Für die Montage braucht ein Roboter 4 Kriterien, vereinzeln, handhaben, positionieren und fügen. 3 davon können wir liefern. Das bedeutet, wir können definieren, wie greift der Roboter das Ganze, wie positioniert, wie fügt er das Ganze zusammen. Was wir noch beibringen müssen ist, wo kriegen wir die Teile her, wie können wir die ganzen greifen und plötzlich haben wir einen automatisierten Roboter für die Montage. Da fehlt noch einiges dazu, aber bis 2030 wollen wir auch noch zu tun haben.
Gerade sagen, sind ja noch 4 Jahre. Ja. Da geht noch was. Okay, sehr gut. Du hast gerade noch so ein bisschen das Thema Asien angesprochen und ich sag mal, Wettbewerb wird es wahrscheinlich auch geben in dem ganzen Bereich. Wie ist da so deine Einschätzung? Was kommt da noch in der nächsten Zeit auf euch zu?
Tatsächlich sehr, sehr viel. Also der Markt in dem Bereich ist heißer denn je. Mhm. Wir haben damals als allererstes gestartet. Wenige Monate nach uns gab es einen amerikanischen Wettbewerber in New York. Mhm. Auch sehr, sehr spannend. Wettbewerb belebt das Geschäft. Und um ehrlich zu sein, das war absolut richtig, dass man sich gegenseitig pusht. Mhm. Und auch vor dem Markt. Wenn zwei Firmen die gleiche Geschichte erzählen können und beide erzählen können, dass es gerade Aufträge gibt, ist das ein tolles Signal. Mhm. Und das hat man auch auf der Welt erkannt. Vor, ich glaube, einem Jahr ist jetzt auch noch ein chinesischer Wettbewerb entstanden, ein britischer Wettbewerber. Das bedeutet, der ganze Markt, jetzt geht es an der Stelle los. Auch selbst SAP oder Siemens gucken mittlerweile auch mit einem scharfen Auge hin. Mhm. Was passiert hin? Es entwickelt sich schnell. Wir brüsten uns natürlich damit, dass wir aktuell schneller sind und den fortschrittlichsten Algorithmus haben. Gleichermaßen pusht es uns auch nicht nachzulassen, weiter Gas zu geben. Und ich sage, der Wettbewerb sitzt mir im Nacken. Ich spüre den Atem. Also wir werden weitermachen.
Kalten Hauch, ja.
Ja. Genghis Khan hat jedes Schaf als einen Wolf behandelt. Und genau diese Didaktik verfolgen wir auch.
Okay, das heißt, du siehst es eher als Ansporn, dran zu bleiben und dich abzuheben sozusagen.
Vollkommen. Und natürlich auch ein bisschen was fürs Ego. Wenn ich etwas mit 5 Millionen erreiche, was andere mit 20 Millionen erreichen und meins auch noch besser ist, das geht dann auch aufs Ego.
Sehr gut. Da kann man auch zufrieden mit sich sein, gell?
So ist es.
Alles klar. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir Spaß gemacht. Vielleicht für euch da draußen noch. Wir haben wie immer noch eine kleine Spotify-Umfrage für euch vorbereitet. Wir würden diesmal gerne von euch wissen, wie werden Montageanweisungen in eurem Unternehmen aktuell bereitgestellt? Papierbasiert, als PDF oder statische Dokumente, teilweise digital mit Assistenzsystem oder schon vollständig digital und integriert? Lasst uns das gerne mal wissen. Dann haben wir da vielleicht auch noch mal Ideen, wie wir darauf aufbauen und vielleicht noch weitere Folgen machen können. Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben uns einmal dem Thema Montageanweisungen gewidmet und warum das oft einfach auch ein Mindset-Thema ist, warum das auch noch nicht in allen Unternehmen vielleicht heute schon an der Tagesordnung ist, was das auch finanziell bedeuten kann, also wie viel Kosten man eigentlich am Ende des Tages auch mit diesem ganzen Thema Montage, Anweisungen vorbereiten und nachher auch dann montieren hat. Wie man die Werkerführung vielleicht auch ein bisschen neu denken kann, da hat uns der Alex heute viel drüber erzählt. Vielen Dank dafür. Was auch KI natürlich nachher in der Werkeführung alles bewirken kann und was da die Funktionalitäten so sind und wo wir da heute stehen. Wie man nachher das Ganze auch in ein bestehendes System oder in bestehende Systeme, IT-Systeme integrieren kann. Und wir haben auch nochmal ein bisschen auf den Business Case geschaut und den Ausblick, was da so in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren noch zu erwarten ist. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt oder noch irgendwas wissen möchtet. Und lasst uns natürlich auch ein Like für die Folge da oder einen Daumen nach oben bei YouTube. Da freuen wir uns sehr. Genau.
Vielen, vielen Dank.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.